HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen. Eine Taskforce klingt nach schnellem Einsatz, Eingreifen, Handeln. Und das ist auch bitter nötig im Fall des nordhessischen Wurstherstellers Wilke. Denn seit mehr als einer Woche ist bekannt, dass Wilke listerienverseuchte Waren auf den Markt gebracht hat. Und noch ist unklar, wo genau die Wurst überall gelandet ist. Fest steht jedenfalls, es sind 3 Menschen an Listeriose gestorben. Nicht 2, wie bisher behauptet. Und es sind etliche erkrankt, so hat es das Robert-Koch-Institut mitgeteilt. Hessens Verbraucherschutzministerin Priska Hinz hat die Taskforce Lebensmittelsicherheit in Darmstadt besucht. Diese Einrichtung überwacht den Rückruf der Wilkeschen Wurstwaren. Die Liste ist lang, mehr als 1000 Produkte stehen drauf. Landtagskorrespondentin Heidi Radwil.
Vielleicht ist der Besuch bei der Taskforce Lebensmittelsicherheit beim Regierungspräsidium Darmstadt auch ein Versuch der Ministerin, der seit Tagen anhaltenden Kritik an der Informationspolitik des Verbraucherschutzministeriums im Skandal um die Wilke-Wurst etwas entgegenzusetzen. Der Leiter der Taskforce, Tobias Lackner, scheint durchaus stolz auf seine Einheit. Unter anderem 3 Amtstierärzte arbeiten bei der Taskforce, eine Lebensmittelkontrolleurin, 2 Verwaltungsbeamte, 3 Lebensmittelchemiker, 1 Jurist, 1 technischer Sachverständiger. Und Lackner sagt:
Hessen ist eines der Bundesländer, die am längsten zusammen mit Bayern so eine interdisziplinäre Kontrolleinheit wie die Taskforce haben, nämlich schon seit 2006, während andere Bundesländer erst in den letzten Jahren vergleichbare Einheiten installiert haben.
Diese interdisziplinär arbeitende, sagen wir mal, schnelle Eingreiftruppe kann die an sich zuständigen kommunalen Kontrollbehörden vor Ort unterstützen und soll Lebensmittelkrisen managen. So überwacht die Taskforce auch den Rückruf der Wilke-Wurst. Hier geht die Taskforce nach allen vorliegenden Informationen davon aus, dass keine Ware der Firma Wilke mehr auf dem Markt ist. Neben dieser News hat ein Datum für Verwunderung bei den Journalisten gesorgt, nämlich der 25. September. Seitdem ist die Taskforce in den Fall Wilke involviert. Über 5 Wochen, nachdem das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit gegenüber dem Ministerium den Verdacht geäußert hat, dass Wilke-Wurst auch mit Todesfällen und 37 Erkrankungen in Zusammenhang stehen könnte. Und 9 Tage, nachdem dieser Zusammenhang laut Bundesamt mit über 99%iger Wahrscheinlichkeit bestätigt ist. Ist das nicht viel zu spät? Die Ministerin wiegelt ab.
Also wir haben ja nicht auf die Taskforce gewartet. Sondern wir haben ja bereits vorher begonnen, mit dem Landkreis in Kontakt zu treten und bereits darauf hinzuweisen, dass ab August bestimmte weitere Kontrollmechanismen dort eingezogen werden müssen. Das war ja bereits im August schon so. Aber erst im September war klar, wie der Wirkungszusammenhang ist. Und dass dann auch tatsächlich nochmal das eine Stufe verschärft werden muss.
Und das sei dann auch passiert. Zusätzliche Kontrollen, Auflagen. Taskforce-Chef Lackner erklärt:
Es wurde angeordnet mit Verfügung der Fortbehörde in Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden, dass nochmal eine vollständige Grundreinigung, Desinfektion natürlich des Gesamtbetriebes erfolgt und eine Testung sämtlicher hergestellter Produkte und Auslieferungssperre bis Negativbefund vorliegt.
Als das alles nichts fruchtete, Schließung der Firma Wilke Anfang Oktober. Da war die Taskforce dann dabei. Ob die Taskforce nun früher hätte Hilfe anbieten können, ob und welche Infos vom Ministerium früher hätten Richtung Landkreis Waldeck-Frankenberg weitergegeben werden müssen und ob bzw. was genau bei den Kontrollen vor Ort schiefgelaufen sein könnte, das alles soll in den kommenden Wochen aufgearbeitet werden.
Verbraucherschutzministerin Priska Hinz hat die Taskforce Lebensmittelsicherheit in Darmstadt besucht. Diese Einrichtung kontrolliert den Rückruf der Wilke-Wurstwaren. Landtagskorrespondentin Heidi Radwilas war bei dem Besuch der Ministerin dabei und hat berichtet. Es ist genau 2 Jahre her, dass der Frankfurter Goethe-Turm durch ein Feuer zerstört wurde. Eigentlich wurde für diesen Herbst angestrebt, die Bauarbeiten für den Wiederaufbau des Frankfurter Wahrzeichens zu beginnen. Doch bisher ist noch nichts passiert. Und auch von den Brandstiftern, die den Aussichtsturm angezündet haben, gibt es 2 Jahre nach der Zerstörung noch immer keine Spur. Sophia Luft berichtet.
Die Flammen schlagen dutzende Meter in den Nachthimmel, als am 12. Oktober 2017 der Frankfurter Goethe-Turm lichterloh in Flammen steht. Die Bilder gehen deutschlandweit durch die Medien. Das Frankfurter Wahrzeichen, es brennt bis auf seine Fundamente nieder. Zwei Jahre ist das nun her und noch weiß man nicht, wer das Feuer gelegt hat. Schnell war der Polizei klar, dass es sich um Brandstiftung handelt. Die Suche nach dem Täter blieb bis jetzt aber erfolglos, sagt Polizeisprecherin Isabel Neumann.
Wir haben ja damals an den verschiedensten Tatorten auch verschiedene Beweismittel sichern können, unter anderem natürlich auch Spurenbilder, Spuren von vielleicht einem möglichen Täter. Allerdings hat das bislang nicht zum Erfolg geführt.
Besonders bei Brandstiftung sei die Suche nach Tätern schwierig, weil die Spuren am Tatort meist unbrauchbar seien.
Das liegt zum einen daran, dass das Feuer sehr viele Spuren vernichtet, aber auch durch die Löscharbeiten wird vieles im Prinzip unbrauchbar gemacht.
Neben dem Goethe-Turm wurde 2017 eine ganze Reihe von Holzgebäuden in Frankfurt in Brand gesteckt. Unter anderem der koreanische Pavillon im Grüneburgpark, der chinesische Pavillon im Bethmann-Park und zwei Kindertagesstätten. Ob die Brände zusammenhängen, ist bis heute unklar. Im Fall des Frankfurter Goethe-Turms war schnell entschieden, das Wahrzeichen soll wieder aufgebaut werden. 78% der Teilnehmer einer Online-Befragung hatten sich gewünscht, dass er wieder originalgetreu aus Holz sein soll. Im April dieses Jahres präsentierte Frankfurts Baudezernent Jan Schneider von der CDU dann den Entwurf des neuen Goethe-Turms. Das damalige Versprechen, im Frühjahr 2020 soll der neue Turm wieder stehen. Diesen Herbst hätten eigentlich die Bauarbeiten beginnen sollen, doch bisher ist noch nichts passiert. Kein Grund zur Beunruhigung, sagt Ortsvorsteher Christian Becker von der CDU. Die Magistratsvorlage für den Wiederaufbau sei Ende September in der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet worden. Und auch die entsprechenden Ausschüsse hätten der Vorlage zugestimmt.
Das heißt, jetzt haben wir eine Bau- und Finanzierungsvorlage beschlossen und die finanziellen Mittel sind freigegeben, sodass man jetzt in die Umsetzung des Baus gehen kann.
Dass die Bauarbeiten wie geplant noch in diesem Herbst beginnen, konnte das Baudezernat Frankfurt bislang aber nicht bestätigen.
Vor zwei Jahren ist der Frankfurter Goethe-Turm abgebrannt. Nun könnte sich sein Wiederaufbau verzögern. Reporterin Sophia Luft war das mit den Details dazu. Die Stadt Darmstadt wächst und damit nimmt auch der Verkehr in der Stadt immer mehr zu. Die Strategie der Verkehrsplaner geht weg vom Auto hin zur Förderung der Elektromobilität, dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und einer besseren Infrastruktur für den Radverkehr. Als sichtbares Zeichen dafür, dass die Stadt es ernst damit meint, hat Darmstadts Oberbürgermeister Patsch nun die erste Radverkehrszählsäule in Betrieb genommen.
Ja, wieso brauchen wir denn eigentlich so eine Zählstelle? Diese Zählstelle ist schon ein Teil unseres ganzen Radverkehrsmobilisierungsprogramms.
Das Ziel der grün-schwarzen Stadtverwaltung ist ehrgeizig. Bis 2030 soll sich fast jeder dritte Darmstädter mit dem Rad fortbewegen, wie Oberbürgermeister Jochen Patsch bei der Inbetriebnahme der Radverkehrszählsäule noch einmal betont hat.
Brauchen wir auch, um tatsächlich urbane und wirklich auch gesunde und schnelle Mobilität schaffen zu können. Wir werden weitere solche Zählstellen im gesamten Stadtgebiet aufstellen, weil es für uns natürlich wichtig ist, zu erfahren, wie tatsächlich sich die Zahlen des Radverkehrs entwickeln.
Die erste Zählsäule steht in Höhe der Lincoln-Siedlung, einem neuen Wohnquartier für knapp 5000 Menschen. Für weitere Zählsäulen sucht Projektleiter Martin Huth vom neu geschaffenen Mobilitätsamt der Stadt derzeit noch geeignete Standorte.
Das ist dasselbe Prinzip wie an Ampeln. Die Kontaktschleifen. Und wenn der Radfahrer drüber fährt, dann dauert es ungefähr 2 Sekunden und dann springt die Anzeige 1 hoch. Und es gibt eine öffentliche Seite, wo jeder auch die Daten einsehen kann.
Zählsäulen allein werden aber wohl kaum dafür sorgen, dass mehr Darmstädter in die Pedalen treten. Die Stadt investiert deshalb in den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur. Aktuell mindestens 4 Millionen Euro pro Jahr, was im Pro-Kopf-Vergleich laut Oberbürgermeister Patsch so viel ist wie momentan in keiner anderen deutschen Stadt. Und einige Maßnahmen sind auch schon sichtbar.
Wir haben nicht nur den geschützten Radstreifen in der Rheinstraße, die Umgestaltung in der Teichhausstraße als Belege für die eingeläutete Mobilitätswende. Wir haben jetzt auch den ersten Bauabschnitt der Radschnellverbindung Darmstadt-Frankfurt fertig.
Schnell und sicher von A nach B kommen, das sind die wichtigsten Argumente für Bürger, um vom Auto aufs Rad umzusatteln. Umweltschutzaspekte spielen dagegen offenbar fast keine Rolle. Diese Erkenntnis hat Grünen-Politiker Patsch gerade von einer Dienstreise nach Dänemark aus der Fahrradstadt Kopenhagen mit nach Darmstadt gebracht.
Das ist ja dort wirklich faszinierend und begeisternd, wie breit die Radwege angelegt sind und dass es vor allen Dingen eben um Schnelligkeit und Komfort geht. Und das ist auch unser Ziel, dass wir das schaffen, dass die Leute aus diesen Gründen das Rad nutzen.
Auf den vielbefahrenen Hauptstraßen in Darmstadt gibt es dafür aber auch noch viel zu tun. Das zeigt das aktuelle Beispiel Rhönring. Dort dürfen Radfahrer seit kurzem auch auf der Straße fahren. Wegen des starken Autoverkehrs wird der holprige Fußweg dort aber weiterhin klar bevorzugt.
Ein Bericht zur neuen Radverkehrszählsäule in Darmstadt war das von Raphael Stübig. Frankfurt gilt als einer der Geburtsorte des Techno. Grund genug für einige Urgesteine der Szene, ein ambitioniertes Projekt auf den Weg zu bringen. Das weltweit erste Techno-Museum. Das Museum of Modern Electronic Music, kurz MOMEM, war mit großen Ambitionen angekündigt worden. International beachtete Ausstellungen, Vorträge, Veranstaltungen, Lesungen von bekannten DJs. All das will das MOMEM bieten, zumindest in Zukunft. Denn das Projekt hat sich immer weiter verzögert und derzeit steht die Eröffnung in den Sternen. Nun droht das Projekt vielleicht sogar ganz zu scheitern. Reporterin Hanna Immich mit dem neuesten Stand.
Es sollte ein Aushängeschild für Frankfurt werden, das weltweit erste Techno-Museum mit internationaler Strahlkraft. So die selbstbewusste Ankündigung auf der Pressekonferenz im Januar 2018. Doch dann fingen die Probleme erst richtig an. Alex Asari, Urgestein der Frankfurter Clubszene und Vorsitzender des Vereins Friends of MOMEM, ist enttäuscht und sauer. Er gibt der Stadt die Schuld für die Verzögerung, denn ihm zufolge sind die Räume in viel schlechterem Zustand als versprochen. Das habe man erst im Sommer 2018 gemerkt.
Offensichtlich läuft hier die Kommunikation innerhalb der Parteien nicht in Ordnung, weil wir haben direkt letztes Jahr bei der Schlüsselübergabe schon die ersten Gespräche mit den ersten Vertretern der Stadt geführt und hatten eigentlich damals schon gesagt, dass wir hier Mittel brauchen, auch gerade für die Instandsetzung und für die Sanierung der Räumlichkeiten, die so nicht nutzbar sind.
Es habe einen Wasserschaden gegeben, die Toiletten seien sanierungsbedürftig und so weiter. Zudem habe man 10 Monate lang auf den Mietvertrag warten müssen und darin seien noch alle Punkte zu Ungunsten des Projekts wieder verändert worden.
Da hat sich jemand die Mühe gemacht, wirklich jeden einzelnen Paragraphen des Vertrages zu unseren Ungunsten zu verändern.
500.000 Euro Anschubfinanzierung braucht das MOMEM deshalb von der Stadt. Und darum gibt es jetzt Streit. Denn ursprünglich hieß es, die Stadt stellt die Räume mietfrei zur Verfügung, dafür übernimmt das MOMEM alles andere. Der kulturpolitische Sprecher der CDU, Thomas Dürbeck, versteht deshalb die ganze Aufregung nicht.
Im Prinzip sind diese Flächen in der Zwischenebene der Hauptwache, waren Flächen des Kindermuseums, also hatten, wenn Sie so wollen, auch schon eine Art kulturelle Nutzung. Als Kindermuseum gelten die höchsten Sicherheitsstandards, die man sich vorstellen kann. Deswegen waren auch die jetzt von MOMEM-Leuten vorgebrachten Bauprobleme und Sanierungs- und Ausstattungsprobleme ein wenig überraschend.
Alex Asari sieht das anders, gibt aber zu, dass er und die anderen MOMEM-Macher vielleicht die politischen Abläufe unterschätzt haben.
Wir sind keine Politiker, das stimmt. Wir sind Kulturschaffende, Kulturtreibende.
Immerhin, SPD und Grüne haben bereits vor der Sommerpause der Anschubfinanzierung zugestimmt. Die CDU nach längerer Beratung jetzt auch, allerdings unter 2 Bedingungen. Das Darlehen muss bis Ende 2020 zurückgezahlt werden und bevor Geld fließt, müsse der Verein selbst weitere 350.000 Euro einsammeln. Das werde so nicht funktionieren, sagt Alex Asari, Vorsitzender des MOMEM.
Die Firmen, mit denen wir sprechen, das sind große Konzerne wie Telekom, wie Samsung, die haben uns Mittel zugesagt, die wären gerne dabei, aber die Voraussetzung dafür ist, dass das Projekt erstmal existent ist, also dass wir auf dem Weg sind.
Trotzdem hat Alex Asari die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Und auch Sebastian Popp von den Grünen ist optimistisch, denn die Stadt wolle das Projekt.
Wenn es die politischen Mehrheiten dafür gibt, steht bis zu 500.000 dafür zur Verfügung. Das zeigt den Willen der Beteiligten auf Magistratsebene in jedem Fall, das Projekt möglich zu machen.
In Frankfurt soll ein Technomuseum entstehen, aber das Projekt steht im Moment auf der Kippe. Details waren das zu diesem Thema von Reporterin Hanna Immich. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung, die gibt es übrigens auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de.